Der zweite Schlaf. Hörspiel von Heinz Sommer nach dem gleichnamigen Roman von Robert Harris. Regie Leonhard Koppelmann. Folge 12.
Platz da! Weg da! Platz für seine Exzellenz! Platz für den Bischof von Exeter!
Leute, nun macht schon, dass ihr vorkommt! Los, los, weg!
Moment! Agnes Butt! Agnes Butt! Kann mir einer von euch sagen, wo wir Agnes Butt
hier
finden?
Hier, euer Exzellenz! Hier bin ich!
Auf die Knie, Frau!
Gott, steh mir an, Sonja.
Wo ist eure Tochter?
Im Haus, Exzellenz.
Männer, holt sie sofort raus.
Jawohl.
Ihr wisst, warum wir hier sind, Agnes.
Ich kann es mir denken. Hochfürstliche Gnaden.
Auf die Knie, Mädchen.
Wo sind die Sachen von Fairfax?
Oben. Im Arbeitszimmer des Pfarrers.
Und die Bücher?
Welche Bücher?
Ihr wisst schon, welche.
Sie sind auch dort.
Auch die Kirchenbücher?
Ja. Hochfürstliche Gnaden.
Gut. Clifford, lass den Küster holen.
Ist schon hier.
Hochfürstliche Gnaden, Euer Exzellenz, euer ergebenster, untertänigster Diener. Toby Keith, mein Name. Ich schwöre, ich war niemals mit den gotteslästerlichen Taten des Pfarrers und leider auch des von euch gesandten Hochwürden.
Ruhe, still! Spart euch das! So, Toby Kiefer, ihr seid hier also der Küster.
So ist es, euer hochfürstliche Gnaden. Seit mehr als 13 Jahren.
Was wusstet ihr von den gotteslästerlichen Aktivitäten des Pfarrers?
Euer Exzellenz, Gott, der Barmherzige, ist mein Zeuge. Nichts, ich schwöre, nichts.
Und seine Ausflüge? Und seine kleine Sammlung?
Die habe ich niemals gut geheißen. Deshalb habe ich auch nie sein Zimmer betreten.
Trotzdem wusstet ihr, dass sich euer Pfarrer gotteslästerlicher Taten schuldig gemacht habt, wie ihr eben schon gestanden habt.
Ich habe erst beim Verschwinden der Kirchen einen wirklichen Verdacht gehabt. Aber das war ja nach Lacys Tod und nach der Ankunft dieses Priesters. Fairfax.
Gut, ich will euch für heute glauben. Ihr persönlich, Toby Kiefer, geht jetzt in das Arbeitszimmer und wartet dort auf unsere Rückkehr. Inzwischen packt ihr alle Bücher in Kisten. Alle. Und dazu auch alle Gegenstände. Das Kind da, Rose, mag euch helfen. Und wehe, es kommt etwas weg.
Ja. Wie ihr befehlt. Euer Exzellenz können sich auf mich verlassen. Rose, komm.
Mrs. Butt.
Euer Gnade?
Mrs. Butt, ich habe nicht gesagt, dass ihr euch auch entfernen dürft. Geht und packt für euch und eure Tochter.
Aber...
Ihr seht, ich weiß alles. Packt die notwendigsten Dinge zusammen, denn wenn wir zurückkommen, folgt ihr uns nach Exeter. Dort werden wir in unserem strengsten Konvikt einen Platz für euch und eure Tochter finden.
Oh nein! Bitte, euer Gnaden! Barmherzigkeit! Gnade! Schickt mich meinetwegen ins Kloster, aber nicht dieses junge Mädchen, das noch nicht gelebt hat! Bitte nicht meine Rose!
Was war das?
Eine Explosion!
Aber die Steinbrüche liegen doch im Osten, oder?
Ja, Euer Exzellenz.
Das kam aus der Richtung vom Teufelsstuhl.
Höchste Zeit, Clifford! Höchste Zeit! Los! Los, kommt, Leute! Wir müssen uns beeilen! Ho!
Los! Die anderen wissen, was sie zu tun haben! Los!
Ho! Auf geht's!
Teufelsstuhl!
Männer, bringt noch mehr Fackeln. Doktor, Hochmut. Jetzt kommt schon.
Euer Ladyschaft.
Ich weiß nicht, Christopher. Ich habe Angst.
Sie brauchen keine Angst zu haben, Milady. Wenn es so gebaut ist wie die, die wir untersucht haben, dann kommt bald nach diesem engen Tunnel ein großer zentraler Raum.
Nicholas!
Seht ihr?
Alles hier ist komplett unberührt.
Oliver ist schon dort.
Los, weiter!
Mein Gott.
Ja, das ist unglaublich.
Oh, was ist das alles? Und woher kommt das Licht da hinten?
Kommt her, Lady Durston. Seht ihr? Hier über uns erhebt sich der Turm. Und von dort oben kommt das Licht, ebenso wie die Luft zum Atmen.
Was sind das alles für Geräte?
Ich nehme an, dass sie die gebraucht haben, um den ganzen Komplex zu
steuern. Schaut! Da gehen überall Gänge ab und jeder führt in einen neuen Raum oder Räume.
Wir stehen hier offenbar in der Kommandozentrale.
Kommt mal schnell hier rüber.
Was hast du entdeckt, Oliver?
Hier steht ein Schrein.
Ein Schrein? Das ist sehr ungewöhnlich. Das war hier wohl ihr spirituelles Zentrum. Der Raum, in dem Paula Morgenstern residierte und in dem ihr später gedacht wurde.
In Gedenkfeiern vor diesem Schrein hier?
Unglaublich.
Ja, unglaublich. Und wie sie da liegt.
Ja, das dürfte ein Kissen gewesen sein. Und da habt ihr euer Gold. Da, um ihren Hals, hängt der Schatz, den ihr suchtet.
Was ist das?
Pures Gold. Eine Gedenkmünze. Schätze mal 5.000 Pfund. Mindestens, aber 10.000. Das ist euer Gelände hier, Sarah. Also gehört die Münze euch. Ihr seid jetzt reicher als ich.
Blödsinn.
Hier, die Inschrift. Ah ja, ich verstehe. Lasst uns die Welt verbessern durch Wissenschaft und Kunst. Ja, genau. Ich habe davon gelesen. Sie hatten damals einen Preis für die besten Wissenschaftler und Gelehrten. Sie haben ihn nach einem Mann benannt, der einen besonderen Sprengstoff erfunden hat. Alfred Nobel. Ich nehme an, dass der das auf dieser Goldmedaille ist.
Dann ist das die Medaille von Morgenstern.
Anders kann es nicht sein. Tja, der Käpt'n hat recht. Ihr seid reich, Milady. Aber es wäre zu schade, euer Ladyschaft, wenn ihr die Medaille einschmelzen würdet. Es gibt meines Wissens nur ganz wenige davon. Vorsicht! Meine Güte, Vorsicht!
Captain Haycock, Vorsicht!
Was denn? Ich wollte doch hier nur mal schauen, wo die Gänge hinführen.
Ich habe kurz befürchtet, dass ihr euch da vorne an den Stützpfeiler lehnen wolltet.
Sehe ich schon so gebrechlich aus? Also selbst wenn, was wäre daran so schlimm?
Die Explosion hat die Statik ziemlich erschüttert. Seht ihr die Risse dort?
Ja.
Sie sind ganz frisch. Dort rieselt immer noch der Staub.
Das alles hier ist uralt und ziemlich morsch. Wenn ihr diesen Pfeiler berührt, kann es sein, dass dort über euch alles einstürzt und ihr schneller ebenfalls Staub seid, als euch lieb ist. Bevor wir nicht alles sorgfältig abgestützt haben, sollte hier niemand mehr lange bleiben.
Christopher, komm mal her. Du kannst hier sogar ein Stück vom Himmel sehen.
Wo?
Hier hinten, unter dem Turm. Ach, da sind auch Leitern. Hier könnte man sogar in den Turm hochsteigen.
Wir sollten erst hier die Decken und Wände sichern, ehe wir an die weitere Erkundung gehen.
Wir haben Morgenstern und ihre Leute das alles nur so schnell bauen können. Zwischen den Protokollen und der Katastrophe lag nur so wenig Zeit.
Haben sie nicht müssen. Sie haben auf vorhandene Bauten zurückgreifen können. Lange vor der Apokalypse hatten die Menschen Furcht vor einem gigantischen Krieg mit furchtbaren Waffen.
Ein Krieg?
Da hat ihr Militär überall Schutzbunker bauen lassen.
Damals standen sich zwei Mächte gegenüber. Genau wie bei uns heute, das Nordkalifat und wir.
Ja, Oliver, als sich das Verhältnis zwischen diesen großen Mächten entspannte, weil alle erkannten, dass es vorteilhafter war, Handel zu treiben und so reich zu werden, als irgendwelchen Ideologien zu folgen, wurden diese Bunker nutzlos und drohten zu verfallen. Das wusste Morgenstern. Das wussten auch andere. Und sie haben genau diese Anlagen genutzt.
Hier sind Bilder. Sie haben hier ganze Szenen an die Wand gemalt.
Grässlich.
Was denn?
Bilder folgen. Grausam.
Nichts für zarte Gemüter.
Ja, Hinrichtungen, Captain.
Wir haben sowas auch in einer anderen Arche schon gesehen.
Wirklich?
Jede Gesellschaft manifestiert ihre eigene Identität durch die Dokumentation ihrer Überlegenheit. Morgensterns Gruppe war da nicht besser oder schlechter als alle anderen.
Was heißt das?
Die Gräber oben. Die Totenschädel mit dem Genickschuss.
Nicht die Einheimischen haben Morgensterns Leute getötet. Nein, es war wohl umgekehrt.
Und dann haben sie sich genommen, was da war. Egal, ob die es wollten oder nicht.
Das heißt?
Das ganze Etikett, Milady, ist die Nachkommenschaft von Paula Morgenstern und ihren Leuten. Die einheimische Bevölkerung wurde ausgelöscht durch die Eroberer, die Flüchtlinge aus London. Und als niemand mehr da war von der einstigen Bevölkerung, konnten sie auch aus dem Turm heraus und neu anfangen. So vermuten wir das auch für die anderen Archen.
Furchtbar. Ganz furchtbar.
Ja, Hochwürden. Aber nicht ungewöhnlich.
Ich muss hier raus. Zurück ans Licht. Diese tote Vergangenheit droht mich zu ersticken.
Ja, Sie haben recht, Sarah. Ich begleite Sie.
Dann fangen wir gleich mit der Sicherung des Gebäudes an.
Doktor, ich werde mich darum kümmern.
Gehen Sie bitte ganz systematisch und ruhig vor.
Und ich sah aus dem Munde des Drachen drei unreine Geister gehen, gleich den Fröschen. Denn es sind Geister der Teufel. Die tun Zeichen und gehen aus an einen Ort, der da heißt Harmageddon. Und es wurden Donner und Blitze und ward ein solches Erdbeben, wie solches nicht gewesen ist, seit Menschen auf der Erde gewesen sind. Solch Erdbeben, also groß. Und aus der großen Stadt wurden drei Teile und die Städte der Heiden fielen.
Keiner hört sich hier mehr, verstanden? Alle stehen bleiben.
Männer, kommt rein.
Was machen die Sheriffs hier?
Keine Ahnung.
Ah, unser verehrter Captain Hancock und die beiden Ketzer, die wir neulich in Exford verhaftet haben. Dazu Lady Durston und der junge Priester.
Was wollt ihr hier?
Ihr bleibt alle genau da stehen, wo ihr gerade seid. Niemand rührt sich mehr.
Was für eine saubere Gesellschaft.
Euer Exzellenz?
Ach, man erinnert sich also doch, Christopher Fairfax.
Bischof?
Und warum fällst du da nicht sofort auf die Knie?
In den Staub mit dir! Das haben wir dich gelehrt. Du hast wohl Sehnsucht nach meiner Peitsche.
Nein, Clifford nicht hier. Wir werden bald noch genügend Zeit haben, uns ausgiebig mit ihm zu beschäftigen.
Wie ihr meint, Eure Exzellenz.
Lady Durston.
So heiße ich wohl.
Captain Hancock. Und unser lieber Dr. Shadwell. Lange her seit unserer letzten Unterredung.
In der Tat.
Und hier haben wir nun das, was ihr immer gesucht und schon lange hier vermutet habt. Nicht wahr?
Ja, das hier ist Paula Morgensterns Arche. Den einzigen Ausweg, den sie für ihre Welt sah.
Ich glaube inzwischen nicht mehr, dass sich die Folgen eines kompletten Zusammenbruchs überhaupt noch verhindern lassen können. Deswegen, meine Herren und Damen, Frau Premierministerin, fordere ich Sie auf, Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, wenigstens die Folgen abzumildern.
Und die wären, Frau Professor Morgenstern?
Ich plädiere für den Aufbau einer europäischen Suchmaschine. Europäischer Betriebssysteme, der Verstaatlichung der Energiebranche und den Aufbau dezentraler, kleiner, voneinander unabhängiger Versorgungszentren. Ebenso wie die gesetzliche Verpflichtung für jeden Haushalt, einen Mindestvorrat anzulegen. Wasser, Essen, Medikamente und so weiter.
Das ist doch illusorisch.
Den Aufbau von allgemeinen kommunalen Lagerzentren mit allen Dingen des täglichen Lebens. Die Wiedereinführung von Bargeld. Die Abhaltung von Übungen.
Ich glaube, über die nächsten Wahlergebnisse sollte ich mir dann keine Gedanken machen.
Als sie dann aber merkte, dass die Regierung nicht tun würde, was sie verlangte, haben sie und einige ihrer Freunde und Vertrauten für sich selbst und ihre Familien derartige Archen gebaut, um wenigstens ihr eigenes Überleben zu sichern. Aber wir wissen noch viel zu wenig über das, wie es damals ablief und vor allem, was nach der Katastrophe hier in den Archen passierte.
Tja, das werdet ihr nun auch leider nicht mehr erforschen können. Damit ist nun endgültig Schluss. Mr. Quake?
Euer Exzellenz?
Ihr habt sehr gute Arbeit geleistet. Euch ist ein Extralohn gewiss. Stellt euch jetzt rüber zu meinen Männern.
Natürlich, Euer Exzellenz, natürlich.
Ihr habt die Taube gestohlen, Quake. Es war nicht ein Dorfbewohner. Ihr seid das gewesen. In der Nacht von Ellicott Mill, wo ich angeblich unwohl war und ihr an dem Essen nicht teilgenommen habt. Das Rumpeln hinter der Tür wart ihr. Und nachher, als die Hunde angeschlagen haben, wart ihr das auch. Ihr habt euer Maultier vom Hof geführt und seid nach Ellicott geritten. Dort habt ihr die Taube gestohlen und losgeschickt mit einem Bericht an den Bischof.
Oliver.
Verzeiht, Nicholas. Aber ich konnte nicht anders.
Oliver. Aber ich verstehe nicht, warum.
Ja, ja, Doktor, den menschlichen Faktor habt ihr immer versäumt, in eure Berechnungen aufzunehmen. Über eure Forschungen, Obsessionen, eurem Aberglauben habt ihr vergessen, dass mancher auch ganz profane Bedürfnisse hegt, nicht wahr, Mr. Quake?
Ich habe dich so häufig gebeten, mir endlich meinen Lohn zu zahlen. Aber du hast mich immer wieder vertröstet und mich mit dürftigen Almosen abgespeist, die gerade ebenso zum Überleben reichten. Stattdessen hast du unser Geld immer wieder in verbotene Bücher und Geräte investiert. Ich durfte hungern und musste mich dazu um immer mehr von dem Krempel kümmern. Das war wie ein Hohn.
Und da ich weiß, wie die Menschen sind, Dr. Shadwell, war es mir ein leichtes, ihn auf unsere Seite zu ziehen. Getreulich hat er mir alles berichtet.
Bischof Poe, Ihr nennt meine Forschungen eine Obsession, einen Aberglauben. Und ihr habt mir das Zeichen der Ketzer einbrennen lassen. Nun gut. Aber wenn das Interesse an unseren Vorfahren eine Sünde ist, dann seid ihr, Richard Pohl, ein noch größerer Sünder als ich.
Ah! Respekt, Ketzer, zeig Respekt!
Ist gut, lasst ihn nur.
Denn ihr, Richard Pohl, ihr tut das alles auch. Nur im Geheimen. Ihr habt meine Bücher nicht verbrannt, nein, ihr habt sie behalten und bei eurem alten Studienkollegen Lacey deponiert. Ein Risiko, gewiss, aber...
Kein Risiko. Er hat ihn in der Hand.
Warum?
Er wusste von dem Verhältnis Thomas Lacys mit Agnes Budd.
Dieses Schwein.
Und dass Lacey der Vater von Rose war.
Nein, oh nein.
Und damit hat er ihn erpresst.
Was für ein abscheulicher, widerwärtiger Pharisäer ihr doch seid.
Jetzt reicht es aber. Sheriff!
Nein, lasst ihn nur, Clifford. Seine Verzweiflung rührt mich. Und er hat ja recht. Wissen hütet man. Man bewahrt es, koste es, was es wolle. Doktor, Bücher verbrennen ist nur ein Schauspiel. Ein Schauspiel für das gemeine, dumme Volk, so wie die Verbrennung von Hexen. Nein, die Bibliotheken der Kirchen bargen und bergen zu allen Zeiten Wahrheiten, von denen ihr nicht einmal zu träumen wagt.
Aber warum habt ihr sie dann nicht in Exeter aufbewahrt?
Es sind unsichere Zeiten. Und es ist nicht abzusehen, ob das Pendel mehr in Richtung unserer Reformen oder wieder zurück zu der Position des Erzbischofs ausschlägt. Ich wähnte diese speziellen Bücher hier nirgendwo sicher. Wer würde sowas schon bei einem kleinen Dorfpfarrer vermuten? Leider hat er dann begonnen, die Bücher zu lesen und hat sich davon infizieren lassen. Hat begonnen, Altertümer zu sammeln, hat die Schriften von euch, Dr. Shadwell, studiert und sogar mit euch Kontakt aufgenommen.
Thomas Lacey war ein guter Mann.
Das kann ich bezeugen.
Doch dann entdeckte er in den Kirchenbüchern Morgensterns Name und wollte euch darüber informieren. Nur leider habt ihr den Brief nie erhalten. Denn unser guter Mr. Quike hier fing ihn ab und leitete ihn sofort an mich weiter.
Deswegen habt ihr tatsächlich nichts von den Kirchenbüchern gewusst, Doktor.
Ja, bis ihr mir in Ellicott Mill davon erzähltet.
Schluss! Ihr habt eure Rolle erfüllt, Dr. Shadwell. Ihr habt Morgensterns Arche entdeckt und mich hierher geführt. Ich werde nun alles sichern und auswerten lassen. Ich werde es nutzen. Und dann mag Joseph Maria Hutchinson sehen, wo er bleibt.
Damit werdet ihr nicht durchkommen. Ich werde aufdecken, dass ihr Lacey habt ermorden lassen.
Sie sind ja ein noch größerer Narr, als ich bisher angenommen habe. Mr. Quike, würden Sie die Herrschaften bitte aufklären?
Ich hatte den Auftrag, die Kirchenbücher zu zerstören. Aber da hatte Pfarrer Lacey sie schon in Sicherheit gebracht. Ich verfolgte ihn dann einmal auf einen seiner Ausflüge. Dachte ich doch, er führt mich zu dem Versteck der Bücher. Aber stattdessen suchte er hier draußen, ich nehme an, nach dem Eingang zu diesem Turm. Er hatte wohl auch begriffen, was hier los war. Und dabei ist der Pfarrer dann abgestürzt.
Ganz ohne ihr Zutun.
Was?
Was?
Ja, ich war viel zu weit weg.
Könnte es sein. Oh, da glänzt auch was. Ja, das ist Metall. Eine Tür. Ich kann es nicht fassen. Ich habe sie gefunden. Da ist noch jemand. Ich werde verfolgt. Zum Teufel. Er darf das hier nicht entdecken, sonst ist alles verloren. Schnell hier weg. Oh mein Gott. Er kommt näher.
Thomas Lacey?
Ich muss...
Wo habt ihr die Bücher versteckt?
Nein!
Vorsicht!
Nun denn, sehen wir zu, dass wir hier herauskommen. Sheriff?
Ja, Euer Exzellenz?
Legt dem Doktor die Kette an und führt ihn ab.
Aber gerne doch.
Schade, Christopher Fairfax, dass du diesen Auftrag so vermasselt hast. Wir hatten so große Pläne mit dir. Du hättest einen so guten Offizial- oder Gerichtsvikar abgegeben. Wirklich schade. Was für ein Potenzial. Lady Durston, ihr werdet natürlich brennen. Ein Spektakel. Und was für ein Spektakel. Ihr auf dem Wagen durch Exeter.
Auf ein Wort, Bischof Pohl.
Was?
Meine Leute, sie haben nichts mit dem Ganzen zu schaffen. lasst sie in Ruhe.
Sie haben sich eben sofort winselnd vor mir in den Staub geworfen. Schöne Gefolgsleute habt ihr. Aber gut, Ihnen wird nichts passieren. Ich gebe euch mein Wort.
Euer Wort? Gut. Noch etwas, Christopher, Sarah. Ja. Ich weiß alles. Verzeihe euch, mein Segen habt ihr.
Aber...
Christopher, höre.
Was?
Höre. Altes Testament. Buch der Richter. 16.
Was meint er?
Los, Sarah, da die Leiter. Klettert so schnell, ihr könnt da hoch.
Was soll das? Ihr kommt doch nirgendwo meine raus. Ja. Meine Männer werden euch dort holen kommen.
Das werdet ihr gleich erleben. Sarah!
Sarah! Sarah, sag doch was!
Christopher!
Sarah! Um Gottes Willen, Sarah!
Was? Was?
Gedankt sei Gott! Du lebst! Du lebst!
Was ist mit den anderen? Hancock, Paul, Chadwell!
Ich fürchte, alle, die mit uns hier drin waren, sind tot.
John hat uns gerettet.
Ja, Buch der Richter 16. Simson aber sagte zu dem Jungen, der ihn an der Hand führte, lass mich los, ich will die Säulen betasten, von denen das Haus getragen wird. Und er rief zum Herrn und sagte, Herr und Gott, gib mir nur noch dieses eine Mal die Kraft, damit ich an den Philistern Rache nehmen kann. Dann packte Simson die Säulen. Er sagte, so mag ich denn mit den Philistern zusammensterben. Streckte sich mit aller Kraft und das Haus stürzte über den Fürsten und allen, die darin waren, zusammen.
Hör mal. Was ist das?
Eine Stimme.
Es ist keine menschliche. Ich habe Angst.
Ruhig. Ganz ruhig. Es ist eine menschliche, aber keine lebendige Stimme.
Was?
Das ist Paula Morgenstern. Ich habe diese Stelle in den Protokollen wieder und wieder gelesen.
Aber wie ist das möglich?
In den Protokollen sprechen sie immer wieder von Geräten, mit denen sie die menschliche Stimme aufzeichnen konnten. Vielleicht hat der Einsturz so ein altes Gerät in Gang gesetzt.
Unglaublich. Menschen aus der Zeit vor der Apokalypse sprechen zu uns. Meinst du, sie hatten da noch Zeit für eine Umkehr gehabt?
Der zweite Schlaf. Hörspiel von Heinz Sommer nach dem gleichnamigen Roman von Robert Harris. Folge 12 mit Christopher Fairfax, Max Mauf, Agnes Butt, Steffi Kühnert, Lady Sarah Durston, Anna Thalbach, John Hancock, Martin Brambach, Dr. Nicholas Shadwell, Mechthild Grossmann, Oliver Quaig, Fritzi Haberland, Richard Pohl, Bernhard Schütz, Clifford Perry, Sascha Nathan, Thomas Lacey, Felix von Manteuffel, Professor Paula Morgenstern, Judith Engel, Erika Erickson, Maria Hartmann, junger Vorleser der Offenbarung, Enno Lunke und vielen anderen. Und mit der Expertin, Dr. Anna Pegels, Senior Researcher am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik Berlin. Besetzung Leon Hase. Wortaufnahme Christian Bader, Alexander Notny, Ursula Potürer und Melanie Inten. Montage und Mischung der Gesamtproduktion Mike Weiszack. Regieassistenz Susanne Schütz. Regie Leonhard Koppelmann.
Wir haben in den letzten Jahrzehnten, vielleicht auch sogar Jahrhunderten, die Meinung aufgebaut, dass Konsum uns glücklich macht. Und das ist falsch. Ich nehme da jetzt mal explizit natürlich Menschen aus, die in Armut leben und ihre Grundbedürfnisse noch gar nicht decken können, das ist klar. Aber wenn wir jetzt mal uns anschauen, insbesondere in den Industrieländern, haben wir unsere Grundbedürfnisse ja tatsächlich längst gedeckt und meinen aber darüber hinaus zu konsumieren, würde uns weiter glücklich machen. Langfristig verbrauchen wir viel zu viele Ressourcen dadurch und wir leben eben nicht mehr im Einklang mit den ökologischen Grenzen. Die Folgen sind Klimawandel, Müllberge, Artensterben und so weiter. Und diese Folgen sind die Bedrohung für unsere menschliche Zivilisation. Es gibt bestimmte Wahrscheinlichkeiten, dass es da auch zu abrupten Veränderungen kommen kann, die dann eben so abrupt sind, dass sich ganze Ökosysteme nicht mehr anpassen können. Wir wissen ja nun auch aus der Vergangenheit, dass solche Stressfaktoren dann eben schnell dazu führen, dass die menschliche Zivilisation bröckelt, dass Krisen entstehen, dass Konflikte entstehen und dass der Mensch anfängt, den Menschen zu bekämpfen. Ich denke, die Maßnahmen müssten tatsächlich am Grundproblem ansetzen. Der menschliche Glaube, dass Konsum glücklich macht. Ich glaube, dass uns die Glücksforschung da ganz interessante Anregungen bieten kann und die Umsetzung der Erkenntnisse aus dieser Forschung in allen Lebensbereichen. Wenn wir das schaffen, dann kommen wir sogar hin zu einer Vision, wie wollen wir denn eigentlich leben? Und das ist viel stärker als Veränderungsmotor, als zu denken, was wollen wir denn verhindern? Diese Horrorszenarien, was da alles zusammenbricht. Das führt eigentlich eher dazu, dass die Menschen so ein bisschen gelähmt sind, so eine Schockstarre. Aber wenn man sagt, was wollen wir denn eigentlich für eine Zukunft leben? Wie können wir denn eigentlich glücklich sein? Das ist ein viel stärkerer Antreiber, um auch zu akzeptieren, dass wir uns wirklich radikal verändern müssen. Nicht nur Schrittchen für Schrittchen, ein kleines bisschen, sondern wirklich radikal. Mein Name ist Anna Peges. Ich arbeite beim Deutschen Institut für Entwicklungspolitik und bin da zuständig für den Wandel zur Nachhaltigkeit.
Produktion HR2 Kultur mit dem Hörverlag München 2020. Redaktion Hans Sarkowitsch.